Unser Predigttext für heute setzt sich wieder aus verschiedenen Teilen zusammen, die aber alle in Markus 2, also Kapitel 2 und 3 stehen. Und ich lese ihn uns aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Niemand näht doch ein neues Stück Stoff auf ein altes Gewand, sonst reißt das neue Stück aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Und niemand wird doch neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche füllen. Der junge Wein würde die Schläuche zum Platzen bringen. Dann wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Als Jesus ein anderes Mal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann mit einer gelähmten Hand. Seine Gegner passten genau auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand: "Steh auf und stell dich in die Mitte." Dann fragte er die Anwesenden: "Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen?" Sie schwiegen. Da sah er sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihre verstockten Herzen. Dann befahl er dem Mann: "Streck die Hand aus." Der gehorchte und seine Hand war geheilt. Die Pharisäer gingen sofort hinaus und berieten mit den Anhängern von Herodes Antipas, wie sie ihn vernichten könnten. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die 12, die er dazu bestimmte, waren Simon, den er Petrus nannte, Jakob ben Zebedäus und Johannes sein Bruder, der er übrigens Boanerges nannte, das heißt Donnersöhne, Andreas, Philippus und Bartholomäus, Matthäus, Thomas und Jakobus ben Alpheus, Thaddäus, Simon, der zu den Zeloten gehört hatte, und Judas, der ein Sikarier gewesen war und ihn später verraten hat. Jesus ging nach Hause und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten sich, er muss den Verstand verloren haben. Inzwischen waren seine Mutter und seine Brüder angekommen. Sie blieben vor dem Haus und ließen ihn herausrufen. Die Menschen, die dicht gedrängt um Jesus herum saßen, gaben ihm die Nachricht weiter: "Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir." "Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?" antwortete Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. "Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter."
Vielen Dank, Mareike. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Tobi, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt. Tina hat das gerade schon erwähnt. Wir befinden uns in der Predigtreihe über das Markus-Evangelium und wir haben heute mal wieder einiges an Text. Wir machen also weiter mit unserem Flug über das Markus-Evangelium rüber, schauen uns mal ganz viele verschiedene Dinge an, die Markus aufschreibt aus dem Leben von diesem Jesus. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus lebt. Unser Name ist Programm, davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du und ich, wenn wir Jesus begegnen, wenn er in unser Leben kommt, wenn wir eine Begegnung mit diesem Jesus haben und ihn wirklich kennenlernen, dass das unser Leben verändern wird. Ja, Tina hat gerade eben schon gesagt, Jesus ist ein Grenzensprenger. Und darum wird es heute gehen. Als ich in meine allererste eigene, nicht ganz allererste eigene Wohnung, aber in meine erste Studenten-WG zog, so vier junge Kerle, es war richtig cool, wir hatten ein richtig schönes Wohnzimmer. Nur ein Problem hatten wir hatten die Lampe, irgendwie so eine riesige Lampe bei Ikea besorgt, die irgendwie über die ganze Decke ging und die war super grell und super hell und viel zu stark, um so ein schönes, angenehmes Licht zu produzieren. Und mein Kumpel und ich, mein Mitbewohner, wir hatten eine tolle Idee. Wir kaufen uns ein paar Stoffbahnen bei Ikea, so in Orange und Gelb, glaube ich, war das. Und machen praktisch so ein Gewölbe, hängen die unter die Decke, über die Lampe drüber. sodass das Licht ein bisschen gedämmt wird, ein bisschen schöner, gelblicher, orangener wird. Gesagt, getan, eine Nähmaschine ausgeliehen von seiner Mutter, uns ans Werk gemacht, richtig gebastelt haben wir einen ganzen Tag lang. Alles ausgemessen, alles hingehängt und dann hangen dieses Gewölbe, diese Stoffbahnen hangen echt schön. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir die jetzt dauerhaft hinhängen, lass uns die noch waschen. Zack, schnell in die Waschmaschine reingeschmissen, danach rausgeholt, getrocknet. Und dann haben wir festgestellt, oh, wir hätten mal vorher uns das Etikett angucken sollen. Da steht nämlich irgendwie vor dem Benutzen, bitte waschen, denn beim Waschen zieht sich der Stoff zusammen um bis zu 10-15%. Und es wurde echt eng, also der Stoff wurde dann ein bisschen gespannter, als wir das eigentlich geplant hatten. Und ein paar Wochen später haben wir tatsächlich, wir hatten sehr schlechte Wände in dieser Wohnung, sind die ersten Dübel aus der Wand gekommen. Also der Stoff hat tatsächlich angefangen, die Dübel aus der Wand zu ziehen. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, was Jesus damit gemeint hat, wenn er gesagt hat, in diesem Gleichnis, mit dem wir angefangen haben, unseren Text heute, niemand näht doch ein neues Stück Stoff auf ein altes Gewand, sonst reißt das neue Stück aus und der Riss im alten Stoff, der wird nur noch größer. Ja, ich kann mir das vorstellen, ich habe das selber schon mal erlebt, dass ein Stück Stoff, den man da hingepackt hat und erst danach gewaschen hat, dass der Sachen auseinanderreißt, dass der Grenzen sprengt, in diesem Fall jetzt Dübel aus der Wand sprengt. Der Riss würde nur größer werden. Jesus antwortet mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis, mit diesem Vergleich auf ein paar Fragen, die religiöse Elite in der damaligen Zeit an ihn hatte. Fragen wie, Jesus, guck mal, warum fastest du und deine Jünger, warum fastet ihr nicht so, wie das alle guten, frommen, gläubigen Menschen tun? Und Jesus, warum geht ihr am Sabbat spazieren? Am Sabbat, das war der heilige Tag für die Juden damals, nicht nur damals, sondern auch heute. Jesus, warum gehst du am Sabbat mit deinen Jüngern durch die Felder spazieren? Warum pflückt ihr Ähren? Warum nehmt ihr Körner vom Getreide und esst das zwischendurch? Das ist doch alles nicht erlaubt am Sabbat. Wir halten den Sabbat, wir halten den Ruhetag, unseren heutigen Sonntag, wird man sagen. Warum machst du das nicht? Du behauptest doch immer, von Gott zu sein. Und dann letztlich die Geschichte, Jesus, du heilst Menschen am Sabbat. Das könnte man doch als Arbeit verbuchen. Das machst du auch unter der Woche ganz normal. Warum tust du sowas? Jesus, warum fastest du nicht richtig? Warum hältst du dich nicht an die Vorgaben vom Sabbat? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem neuen Stoff, dass man wie ein Flicken auf einen Riss im alten Stoff packen würde. Und Jesus sagt, das ist doch Nonsens, das macht man nicht. Denn wenn man das wäscht, dann reißt das nach der Zeit auseinander. Oder junger Wein, der gärt noch viel, der braucht Platz zum Atmen, der braucht Platz, dass die Luft raus kann. Und damals hat man Wein in Schläuche, in Ziegenhaut gepackt, junger Wein. Und die Ziegenhaut, wenn die jung war, dann konnte sie die sich noch ausdehnen. Dann konnte die sich ausdehnen, hatte genug Platz für die ganze Luft, für das ganze Kohlendioxid, das bei der Weingärung entstanden ist. Aber je älter eine Ziegenhaut wurde und je trockener sie wurde, desto fester und steifer wurde sie. Und wenn man dann jungen Wein in einen alten Schlauch packt, dann wird er nach einer Zeit Risse bekommen, vielleicht sogar explodieren. Er würde sich ausdehnen und reißen. Jesus macht damit etwas deutlich. Und er sagt diesen frommen Menschen, er sagt dieser Elite der damaligen jüdischen Zeit, sagt er, wenn ich in dein Leben komme, dann bin ich wie ein neuer Wein. Und wenn du versuchst, mich in deine Grenzen, in deine Vorstellungen, in deine Konzepte, wie das Leben funktioniert, in deine guten Taten, in dein Frommsein hineinzupacken, wenn du mich nur wie ein Flicken an dein Leben dranklatschen möchtest, dann wird das nicht gut gehen. Dann wird etwas explodieren, ich sprenge Grenzen. Ich sprenge deine Grenzen. Und er forderte sie heraus. Und wir merken das ganz besonders im Markus-Evangelium, durch das, was er tut, fordert er die Pharisäer hinaus, ihre Grenzen sprengen zu lassen. Und nicht nur die Pharisäer, sondern auch seine Freunde, auch die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, fordert er heraus, ermutigt er, hey, lasst mich eure Grenzen sprengen, eure begrenzten Sichtweisen. Und wir schauen uns heute zwei Dinge an, wo Jesus auch unsere Grenzen heute sprengen möchte. Wo wir ganz ähnlich sind wie die Pharisäer in der damaligen Zeit oder wie die Familie von Jesus, seine Mutter, seine Brüder. Jesus sprengt erstens die Grenzen deiner Selbstgerechtigkeit und er sprengt zweitens die Grenzen deiner Familie. Jesus sprengt die Grenzen deiner Selbstgerechtigkeit und er sprengt die Grenzen deiner Familie. Dieser Mann, es ist Sabbat in der Synagoge, Markus 3 ab Vers 1. Warum heilt Jesus diesen Mann ausgerechnet in dieser Zeit? Warum ausgerechnet an einem Sabbat? Er weiß doch, dass seine Feinde ihm nur eine Falle stellen wollen. Dass die das alles so arrangiert haben, dass dieser Mann mit der gelähmten Hand genau in dem Moment an einem Sabbat, an dem man keine Arbeit machen darf, an dem man sich nur auf Gott ausrichten darf und so weiter, an dem man halten muss, den man heilig halten muss. Er weiß doch, dass die Leute ihn herausfordern wollen. Er hätte ja sagen können, okay, wisst ihr was, Leute, um die Wogen zu glätten, wir machen das ganz entspannt, lieber Mann, du kommst morgen nochmal vorbei. Ich meine, dein Leben lang war die Hand jetzt gelähmt, ein Tag länger, früher oder später, hätte keinen großen Unterschied gemacht. Komm, wir treffen uns morgen nochmal und dann heile ich dich, alles easy, kein Problem. Nein, er muss sogar so weit gehen, den Mann nach vorne zu holen, ihn in die Mitte zu stellen, sodass es jetzt wirklich jeder sieht und sagt, so, ich heile deine Hand jetzt, an einem Sabbat, sodass meine Feinde, sodass diese frommen Pharisäer es sehen. Warum? Warum heilt Jesus ihn so offensichtlich, ihn so an einem Sabbat? Er heilt diesen Menschen so, dass er selber keine Entschuldigung hat. Weil er wie neuer Wein ist, der alte Schläuche zum Bersten bringt, der Grenzen sprengt. Er macht das deutlich durch seine Taten, dadurch, dass er diesen Mann an einem Sabbat heilt. Wenn ihr mich an eure Traditionen und an eure Selbstgerechtigkeit dranklatschen wollt, dann wird das nicht gehen, denn er macht deutlich, ich bin nicht kompatibel mit eurer Selbstgerechtigkeit, mit eurem Versuch, euch Gottes Liebe zu verdienen. Und bisher, sagt der liebe Pharisäer, ihr lieben religiösen Leute, habt ihr versucht, Gottes Gebote so sehr zu folgen und euch ganz genau danach zu halten und danach zu richten. Und ihr habt versucht, euch dadurch, durch euer besonders gutes und besonders frommes und ein besonders anstrengendes, Gott wohlgefälliges Leben, habt ihr versucht, euch Gottes Liebe zu verdienen. Euch eure Gerechtigkeit vor Gott selbst zu verdienen. Und damit, sagt Jesus, bin ich nicht kompatibel. Das geht nicht überein. Das ist wie, wenn man neuen Wein in alte Schläuche tut. Wie komme ich hier darauf, dass es im Grunde um Selbstgerechtigkeit geht? Die Pharisäer waren damals die religiöse Elite, habe ich schon gesagt, so die Anführer, die religiösen Anführer, die haben gesagt, so wo es lang geht, im Glauben, was die Leute tun, was die Leute lieber nicht tun sollten, wie man das Gesetz Gottes zu verstehen hat. Und es war eine Truppe, die sehr streng darauf geachtet hat, Gottes Gebote zu erfüllen. Das ist erstmal gut, okay? Das ist nichts Verkehrtes daran, zu versuchen, Gottes Gebote zu erfüllen und das zu tun, was Gott möchte. Das ist richtig, das ist gut. Aber sie wurden so besessen davon, bloß keinen Fehler zu machen, dass sie mehr und mehr Gesetze aufbauten um das eigentliche Gebot, damit sie bloß niemals auch nur in die Nähe einer Übertretung kommen könnten. Denn ihr Gedanke war, wenn wir auch nur ein bisschen das Gesetz übertreten, dann verlieren wir unsere Gerechtigkeit. Dann verlieren wir den Anspruch, dass Gott uns lieben kann. Aber solange wir uns mehr Gesetze dazu packen und mehr Mauern dazu bauen, um möglichst weit von der Übertretung dieses Gebotes entfernt zu sein, können wir ja sagen, guck mal Gott, alles ist gut. Ich bin ganz schön fromm. Ich bin ganz schön gut. Ich halte den Sabbat so gut, ich gehe nicht mehr als 800 Schritte am Sabbat. ich arbeite kein Stückchen an einem Sabbat. Nein, ich bin ein guter, ein frommer Mensch. Ich halte die Gebote ganz besonders streng. Und so haben sie die Gebote besonders streng eingehalten, besonders viel gefastet und ganz besonders streng den Sabbat gehalten. Und im Laufe der Zeit wurden diese Gebote immer verrückter, immer wilder, möchte man fast sagen. Sodass sie tatsächlich eines Tages gesagt haben, oder nach einer gewissen Zeit, so an einem Sabbat sollte man nicht mehr als 800 Schritte machen. Ja, also immer zählen, 1, 2, 3, oh Mist, jetzt bin ich schon bei 798, jetzt komme ich nicht mehr nach Hause, na, dann muss ich halt hierbleiben, keine Ahnung, wie die das praktisch gemacht haben. Aber die haben sogar bei Gewürzen, haben die Pharisäer abgewogen und ein 10% ganz genau nach kleinen Körnern gezählt und so weiter. So versessen waren sie darauf, alles richtig zu machen, um Gott gefallen zu können, um selbst gerecht vor Gott zu werden. Damit sie Anspruch haben, Gott, wir sind doch gut genug, wir können uns deine Liebe, deine Annahme verdienen. Das ist ungefähr so, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist im Auto und dann kommt eine Baustelle und du merkst, okay, jetzt 120, Begrenzung 100, okay, jetzt nur noch 80, ja, die Baustelle geht gleich los und auf einmal ist vor dir ein Auto, einspurige Baustelle, 60 ist die Höchstgeschwindigkeit, sagen wir 80 ist die Höchstgeschwindigkeit und dieses Auto fährt damit 30. Weil der Mensch in diesem Auto so sehr Angst hat, über die 80 drüber zu kommen, dass er denkt, solange ich 30 fahre, ist alles gut. Solange ich noch einen guten Abstand halte, ist ja alles gut und dann bin ich gerecht genug und total bescheuert, möchte man meinen. Wir lachen darüber, aber so haben die Pharisäer das gemacht, weil sie versucht haben, alles gut zu machen, weil sie versucht haben, selber gerecht zu werden vor Gott, alles genau zu erfüllen. Und so haben sie den eigentlichen Sinn der Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, komplett verpasst. Jesus sagt in Markus 2, Vers 27, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Dieses Gebot, das Gott dem Volk gegeben hat, sagt Jesus, das hat er ja nicht gegeben, um euch Menschen zu unterdrücken, sondern um euch frei zu machen. Was war dieses Sabbatgebot? Es hieß, eins von den 10 Geboten, und Gott hat es dem Volk gegeben, damit sie an die Befreiung aus der Sklaverei denken können an diesem Tag. Gott hat gesagt, ihr sollt an diesem Tag ganz besonders daran denken, dass ihr frei seid, dass ihr ein freies Volk seid und nicht mehr Sklaven seid. Ihr sollt daran denken, dass ich Gott die Welt geschaffen habe, dass ich der Versorger bin. Ihr sollt euch ausruhen und meine Geschenke genießen, meine guten Gaben sollt ihr genießen. Ihr sollt lernen zu vertrauen, dass ich euch wirklich versorge, dass ich wirklich da bin für euch. Und ihr sollt die Zeit nutzen, diesen Tag, um euch auf Gott auszurichten und um Zeit mit mir zu verbringen. Das waren die Intentionen Gottes. Stell dir mal vor, du arbeitest auf einem Bauernhof in der damaligen Zeit. Ja, nicht so einen schönen Trecker und so weiter, alles bequem, sondern alles musstest du per Hand machen. Von morgens bis früh bis abends spät, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bist du nur am Schuften, Tag für Tag für Tag. Und dann kommt der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat und sagt dir, hey, weißt du was? Ich möchte, dass du 6 Tage arbeitest, aber dann dir einen Tag frei nimmst. Und ich möchte, dass du einfach mal alles stehen und liegen lässt und einfach nur genießt. Und ich möchte, dass du dich darüber freust, was ich dir Gutes tue. Und dass ich ein Gott bin, der dich rettet aus der Sklaverei, der dich gerettet hat aus der Sklaverei. Ich möchte, dass du Zeit hast, dich mit Freunden und Familien zu treffen, die du sonst unter der Woche nicht sehen kannst. Ich möchte, dass du Zeit hast, dich zu treffen mit Menschen, mit denen du dich gerne triffst und dass ihr Spaß haben könnt und gut essen könnt und Lieder singen könnt. Ich möchte, dass du Zeit hast, über mich nachzudenken und zu mir zu kommen und mit mir zu reden. Klingt das anstrengend? Klingt das wie eine Last? Klingt das wie ein mieses Gebot? Oder klingt das wie Befreiung? Hey, wow, endlich mal einen Tag Pause. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir hier in Deutschland so großzügige Arbeitnehmergesetze haben. In anderen Ländern, wo sie wirklich 7 Tage die Woche durcharbeiten und teilweise 15, 16 Stunden pro Tag, ich glaube, die könnten sich das ganz gut vorstellen, dass so ein Gebot eine Befreiung wäre und keine Last. Und die Pharisäer haben aus dem guten Gebot Gottes, aus dem befreienden Gebot Gottes, eine Last gemacht, weil sie selbstgerechte, stolze und verstockte Herzen hatten. Das sagt Jesus beziehungsweise Markus schreibt das über Jesus in Markus 3, Vers 5. Er sah sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihre verstockten Herzen. Seht ihr, das ist das Grundproblem hinter dieser Selbstgerechtigkeit, diese stolzen, verstockten Herzen. Und deswegen explodiert es. Im Markus-Evangelium merkt man, wie der Druck immer mehr steigt zwischen Jesus und den Pharisäern. Und dass diese alten Schläuche der Pharisäer das nicht länger halten können. Ja, in Vers 6 beraten sie sich dann, wie können wir diesen Menschen umbringen? Jesus heilt den Mann an einem Sabbat und er wartet nicht bis zum nächsten Tag aus dieser Intention, um die Grenzen der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer zu sprengen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns heute zu tun? Wir sind keine Pharisäer, jedenfalls nicht so offensichtlich. Sabbat haben wir auch nicht mehr, wir feiern heute den Sonntag und irgendwie alles auch viel gechillter als früher noch. Wir haben sogar Gesetze, die sagen, man darf Sonntag keine Geschäfte aufhaben und so. Alles ist doch gut. Muss Jesus auch bei uns unsere Selbstgerechtigkeit sprengen? Stell dir mal die Frage, was dir heilig ist. Was ist dir heilig? Die Pharisäer haben den Sabbat sehr heilig gehalten. Und für sie war das unglaublich essentiell wichtig, dass nichts daran geht. Aber sie haben dabei die Intention Gottes mit diesem Gebot vollkommen verpasst. Und haben gemerkt, dass ihre eigenen Vorstellungen von einem heiligen Sabbat, von einem heiligen Ruhetag, überhaupt nicht die Vorstellungen Gottes, die Vorstellungen Jesu waren von einem heiligen Ruhetag. Ihnen war das Befolgen ihrer Traditionen heiliger als die Liebe zu diesem gelähmten Menschen. Ihnen war das Einhalten ihrer heiligen Tradition, ihrer heiligen Kühe, könnte man sagen, war wichtiger als das Leben dieses Menschen. Was ist dir heilig und ist es Jesus wirklich genauso heilig, wie es dir heilig ist? Wisst ihr, solche heiligen Traditionen, ich glaube, die schleichen sich schneller ein, als wir uns das vorstellen. Ich war als Kind und Jugendlicher, ich wurde großgezogen und so weiter in einer Gemeinde, ähnlich wie hier. Und ich war als Kind und Teenager der festen Überzeugung, dass man so zu beten hat. Geschlossene Augen, gefaltete Händen, sonst ist das kein richtiges Gebet. Und wenn jemand seine Augen aufmacht beim Gebet, dann zeigt das nur, dass er nicht so ein guter Christ ist wie ich. Super lustig, wenn dann irgendwie meine Geschwister, der eine am Mittagstisch dann nach dem gemeinsamen Gebet vor dem Essen gesagt hat, Mama, Hannah hat ihre Augen aufgemacht während des Betens. Und du wusstest, okay, wer hat das gesehen? Hast du selber vielleicht ein bisschen geschielt und geguckt? Alle, die anders gebetet haben, mit Händen in den Taschen oder mit offenen Augen, das war für mich immer so, als Teenager dachte ich so, wow, sind das wirklich Christen? Hey, krass. Und ich merke das auch heute noch. Ich habe einen Freund und manchmal treffen wir uns und wir gehen einfach spazieren und reden über das Leben. Und dann sagt er, okay, Tobi, komm, wir beten jetzt. Und wir gehen weiter spazieren währenddessen und er fängt einfach an zu reden und sagt, ja, Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass du bei uns bist und für diesen schönen Tag und so weiter. Und ich gehe daneben und ich mir, okay, muss ich irgendwie, selbst wenn ich es besser weiß, ja, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich merke immer wieder so dieses alte Gefühl von, oh, darf man das wirklich? Kommt immer wieder hoch. Was ist dir heilig und ist es Gott auch so heilig wie dir? Ist es ihm wirklich so heilig wie dir? Und stell dir nochmal eine Frage, was ist dir heilig oder was glaubst du, sollte man als Christ tun und du tust es, aber es ist anstrengend und eine Last und eigentlich richtig kacke, wenn du ehrlich bist. Vielleicht wurdest du so erzogen, dass deine Eltern dir gesagt haben, wenn du christlich aufgewachsen bist, so, weißt du was, man sollte als Christ jeden Tag die Bibel lesen, morgens einen Psalm, mittags in der Pause dann nochmal ein Evangelium, ein Kapitel aus den Evangelien, kein ganzes, wir wollen nicht übertreiben, oder wir fangen klein an, ja, in der nächsten Generation werden es dann schon 2 Kapitel und so weiter und ruckzuck sind wir Pharisäer und abends dann auch nochmal ein bisschen was. Und du musst Bibelverse auswendig lernen. Und du musst dies tun und das tun. Und du hast das Gefühl, du musst das tun, um Gott zu gefallen. Denn sonst kannst du kein Christ sein. Denn sonst kann Gott dich nicht lieben. Und jahrelang hältst du dich genau da dran. Ja, das ist deine heilige Zeit mit Gott, dieses Bibellesen und so weiter. Aber du empfindest es als Last und tust es einfach nur, weil man das ja tun muss als Christ. Merkt ihr, wie das die Selbstgerechtigkeit ist, die die Pharisäer geprägt hat? Das ist genau die Selbstgerechtigkeit. Du musst das tun als Christ. Vielleicht gehst du jeden Sonntag hier in den Gottesdienst. Vielleicht bist du bei allen Gebetstreffen dabei. Vielleicht bist du immer der Erste, der hilft, wenn irgendwo Not am Mann ist. Ja, vielleicht hast du auf den ersten Blick, scheinst du eine ganz besonders enge Beziehung zu Gott zu haben. Aber wenn du mal einen Tag einfach nur allein mit Jesus verbringen würdest, würdest du merken, dass du all das nur tust, um gut vor anderen dazustehen, um gut vor Gott dazustehen, damit Gott endlich sagen kann, ja, ich liebe dich, okay. Tobi, du hast gut genug in der Bibel gelesen. Du hast gut genug gebetet. Du warst ein fleißiger Pastor. Das hast du gut gemacht. Ja, endlich, jetzt kann ich dich lieben, jetzt kann ich dich segnen, jetzt kann ich dich versorgen. Und wirkliche Freude über die Gemeinschaft mit anderen Christen fehlt dir? Freude über Gemeinschaft mit Jesus und Genuss von all dem Guten, das Gott dir und mir schenken möchte? Dass er eigentlich für uns vorgesehen hatte, als er uns die Bibel gegeben hat und das Gebet zum Beispiel und Gottesdienste, die fehlen dir? Ich saß vor ein paar Tagen am Computer und habe diese Worte aufgeschrieben. Und dann wurde ich langsamer im Schreiben und habe gemerkt, wow, ganz oft, nicht ganz so oft, wie ihr jetzt denkt, aber oft genug bin ich hier sonntags morgens, weil ich Pastor bin und weil ich hier sein muss. Oder weil ich Christ bin und weil man das als Christ ja tut. Und mir fehlt die Freude, mir fehlt die Leidenschaft und ich predige und ich leite Lobpreis, weil es mein Job ist, weil es nur mein Job ist, nur weil es mein Job ist. Und wo ist der Wunsch in meinem Herzen, Gott zu begegnen und Zeit mit anderen Christen zu verbringen? Wo ist der Wunsch in meinem Herzen, Jesus zu begegnen, wenn ich bete? Und das tut mir leid. Das tut mir leid, dass es Sonntage gibt, an denen ich nicht sagen kann, ja, heute bin ich voller Leidenschaft hier und treffe mich mit euch. Und nein, ich halte nach außen hin alles ein, was mir heilig ist und innerlich ist es eine Last und anstrengend und ich will eigentlich nicht und der Schlauch droht zu bersten, weil mein Herz hart, traurig und verstockt ist. Mein Herz ist oft genauso ein Problemherz wie das der Pharisäer. Wie können wir das Problem lösen? Was kann uns dabei helfen? Wir müssen diesem Jesus begegnen, der unsere Selbstgerechtigkeit sprengt. Der unsere Vorstellung, der die Vorstellung in unserem Leben sprengt, wir könnten irgendetwas tun, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Oder wir müssten irgendetwas tun, um als Christen uns Gottes Liebe und Anerkennung und Annahme zu verdienen. Jesus muss unsere heiligen Kühe schlachten. Er muss uns begegnen und uns zeigen, wo wir verstockte und selbstgerechte Herzen haben. Wo wir Dinge nur aus Pflichtgefühl Gott gegenüber tun, ohne dass wir Freude daran haben, ihm zu begegnen. Und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, es ist verkehrt, Bibel zu lesen. Ja, das ist richtig und gut. Und wenn du Bibel liest jeden Tag, wenn das eine Gewohnheit ist von dir, mach das weiter. Aber wenn du das nur machst, um deinen Haken zu machen und zu wissen, ja, ich habe es wieder geschafft. Ich war wieder ein Jahr lang guter Christ. Lass diese Grenzen von Jesus sprengen. Darum geht's nicht. Das ist nicht, weshalb Gott dir sein Wort gegeben hat. Jesus ist nicht kompatibel mit deiner Selbstgerechtigkeit. Und er möchte uns frei machen. Er möchte unsere Grenzen der Selbstgerechtigkeit sprengen, damit wir frei werden, zum Beispiel die Bibel zu lesen, weil es uns eine Freude ist, Gottes Wort zu lesen. Die Bibel zu beten, weil es unsere Freude ist, mit dem allmächtigen Gott, mit unserem Vater zu reden. In den Gottesdienst zu gehen, weil es cool ist, eine Familie zu haben, mit der wir gemeinsam unseren Gott feiern können, einmal in der Woche, als Großfamilie. Denk mal darüber nach, was ist dir heilig und was ist dir heilig und eine Last? Und wenn du jetzt denkst, okay, Tobi, jetzt gib mir irgendwie ein Rezept, was ich machen muss, damit ich das ändern kann, kann ich nicht. Denn es ist eine Sache deines und meines verstockten Herzens, was ich gerade gesagt habe. Und wir brauchen Jesus und die Begegnung mit ihm, der unser Herz verändert, sodass wir wieder Freude bekommen. Leidenschaft, Freude an der Zeit mit ihm. Und ein weiterer Punkt ist die Familie. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir sind eine Familie hier. Das macht Jesus so wunderbar deutlich. Und ich hoffe, ihr habt noch den Text vor euch oder habt es noch im Ohr, dass Jesus ein Grenzensprenger ist, der die Grenzen deiner Familie sprengt. Jesus sammelt immer mehr Leute um sich und dann kommen seine Mutter und seine Brüder und sagen, hey Jesus, komm, du musst wieder nach Hause kommen, das wird irgendwie viel zu verrückt hier. Leute fangen schon an, sich zu überlegen, wie sie dich umbringen wollen und so weiter und du heilst alle möglichen komischen Typen und die hängen dann immer mit dir ab. Das sind ja lustige Leute und er sagt, diese hier, die Menschen, die hier sitzen und Gottes Willen tun, sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Und was waren das für Menschen? Wir haben es ein bisschen vorher gelesen in Vers 13 und 14, beziehungsweise 16 an die 12. Die 12, die er als seinen engen Freundeskreis um sich hatte. Die Menschen, die Jesus ausgewählt hat, Familie zu sein. Was hatten die gemeinsam, das sie vereint hat? Als eingeschworene Einheit. 12 Männer. Wir halten zusammen. Hatten die gleiche Hobbys? Da war alles dabei. Wenn ihr euch mal die Liste durchgeht, diese Namen, und guckt, was das für Leute waren. Da war der großmäulige Petrus, da war der eher stille Johannes, vielleicht so eher der Träumer und Philosoph, der Jüngste, das Küken in der Gruppe. Da waren die Donnersöhne, also deren Namen war Programm. Da waren Menschen wie Matthäus, der Zöllner war, ein Arbeiter, der mit dem Römischen Reich, mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat. Und da waren so linksradikale Terroristen, die aktiv Widerstand geleistet haben gegen die Besatzungsmacht. Und Jesus ruft die zu sich und sagt, ihr seid meine Familie. Was hatten die gemeinsam? Nichts, gar nichts. Außer, dass sie Zeit mit Jesus verbracht haben und dass Jesus sie gerufen hat. Jesus hat sie vereint und nur er war der Grund, weshalb diese Menschen zusammen waren. Und sie verbringen Zeit mit ihm und Jesus rüstet sie aus und sendet sie aus, um sein Reich zu bauen. Vielleicht hast du eine ganz tolle leibliche Familie. Wenn du jetzt an Familie denkst, denkst du, oh ja, cool, meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, ach schön, ich freue mich schon so darauf, die endlich wiederzusehen. Nette hier, so jede Woche hören wir uns das an im 17., dass Tine endlich wieder zu ihrer Familie will. Das ist total cool. Vielleicht fühlst du dich wohl mit deiner Familie und denkst dann manchmal, aber meine Kleingruppe, boah, da sind Typen dabei. Ey. So anstrengend, so Donnersöhne und dies und das. Und der ist immer so still. Und Jesus sagt, hey, das ist Familie. Guck dich mal um. Guck mal, wer so neben dir sitzt. Das ist Familie. Jesus möchte die Grenzen deiner Familie sprengen. Ja, vielleicht denkst du, oh, mit dem kann ich nachher beim Kaffee keine 2 Minuten reden, ohne dass mir langweilig wird. So, ich weiß nicht, worüber wir noch reden sollen. Hey, ihr seid Familie. Unterhaltet euch über Jesus, was er tut, wie ihr sein Reich bauen könnt, Menschen in Potsdam erreichen könnt, keine Ahnung. Jesus vereint dich mit den Menschen, die hier um dich herum sitzen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn diese Person neben dir mit Jesus unterwegs ist, dann seid ihr Familie, Bruder und Schwester. Vielleicht hast du aber auch eine Familie, eine leibliche Familie, wo du dich fragst, ob man das überhaupt Familie nennen kann. Vielleicht enttäuschen sie dich nur. Vielleicht hast du keine Ahnung, wer dein leiblicher Vater ist. Vielleicht warst du Pflegekind und wurdest nur von einer Familie zur nächsten weitergereicht. Keiner wollte dich haben. Vielleicht hast du Verletzungen aus deiner Familie bekommen, Wunden miterlebt, mitbekommen, die dich dein ganzes Leben lang prägen. Und du sehnst dich eigentlich danach, endlich mal in einer Familie anzukommen, wo du ankommen kannst. Schau dich mal um. Schau dich mal um und lass deine Grenzen von Familie, deine Enttäuschungen von Jesus wegsprengen. Er hat dir eine Familie gegeben. Er hat dich in eine Familie gestellt, in seine Familie gestellt. Mit all denen, die hier sitzen, und wie du mit Jesus unterwegs sind. Mit all denen, die auch an ihn glauben. In Johannes 1, Vers 12 sagt Gottes Wort, allen, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich finde es total spannend und komme jetzt zum Schluss und wir werden gleich gemeinsam es feiern, dass wir Familie sind. Ich finde es spannend, wie in der ganzen Welt Blutsverwandtschaft unglaublich wichtig ist. Und ich denke zurück an die Geschichten Old Shatterhand und Winnetou und die sind Blutsbrüder und so weiter. Und ich habe auch mit meinen Kumpels, wir haben uns die Finger aufgeritzt und Blut getauscht und so, wir sind Blutsbrüder. Auf Leben und Tod. Und wenn schon das Blut in meinen Adern und das Blut in den Adern meines leiblichen Bruders uns verbindet, wie viel mehr verbindet uns dann das Blut von Jesus, der am Kreuz gestorben ist und uns zur Familie macht? der dich und mich zu Kindern Gottes macht. Einfach nur, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir an ihn glauben. Es ist mein Wunsch, dass wir als erlebt, dass du, dass ihr in eurer Kleingruppe, dass wir lernen, was es heißt, Familie zu sein und Familie zu leben. Und dass Jesus immer wieder unsere Grenzen sprengt, unsere eingeengte Sicht und uns zeigt, wer alles dazugehört und wie großartig er sich das vorgestellt hat. Jesus möchte unsere Grenzen sprengen, dass wir wegkommen von unserer Selbstgerechtigkeit und befreit werden davon. Dass wir wegkommen von unserer eingegrenzten, verkürzten Sicht von Familie und sehen, hey, Jesus hat uns zu einer Familie gemacht. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du so groß bist, dass du immer wieder unsere Grenzen sprengst. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir in unserem Leben zu selbstgerecht sind und immer wieder versuchen, uns unsere Liebe von dir zu verdienen. Und ich bitte dich, dass du da unsere Grenzen sprengst. Und dass wir sehen, dass der Glaube an dich allein uns rettet und nicht unsere Taten für dich. Und dass du möchtest, dass wir Zeit mit dir verbringen und nicht einfach nur für dich etwas arbeiten oder Gebote einhalten. Für dich. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was für wunderbare, wie viele Geschwister wir haben. Was für eine tolle Familie wir haben, weil du, Jesus, uns zu Kindern Gottes machst. Zu deinen Brüdern und Schwestern. Amen.